Geiselnahme von Gladbeck. Die Geiselnahme von Gladbeck, auch Gladbecker Geiseldrama genannt, erschütterte Deutschland und die Niederlande im Sommer 1988. Drei Menschen verloren ihr Leben. Alles begann mit einem Bankraub in Gladbeck in Nordrhein-Westfalen. Danach hielten die Täter mehrere Personen als Geiseln. Die Flucht dauerte etwa 54 Stunden und endete auf der Autobahn 3 bei Bad Honnef. Dort griff ein Spezialeinsatzkommando der Polizei aus Köln zu. Anschließend gerieten Polizei und Medien wegen ihres Verhaltens stark in die Kritik. Es entstand eine breite Diskussion über Verantwortung und Grenzen des Journalismus. Die Haupttäter hießen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski. Sie überfielen am 16. August 1988 eine Filiale der Deutschen Bank im Gladbecker Stadtteil Rentfort. Rösners Freundin Marion Löblich schloss sich am Abend desselben Tages an. Auf ihrer Flucht nahmen die drei immer wieder neue Geiseln und fuhren durch das nordwestliche Deutschland sowie in die Niederlande. Nach einem Stopp in der Kölner Innenstadt wurden sie am frühen Nachmittag des 18. August 1988 auf der Autobahn 3 nahe Bad Honnef festgenommen. Während der Fahrt in einem entführten Linienbus erschoss Dieter Degowski den 14-jährigen Italiener Emanuele De Giorgi. Auf dem Weg zum Einsatzort kam der 31-jährige Polizist Ingo Hagen in Bremen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Bei der letzten Polizeiaktion traf ein Schuss die 18-jährige Silke Bischoff tödlich. Eine forensische Untersuchung zeigte, dass das Projektil aus der Waffe von Hans-Jürgen Rösner stammte. Viele Journalistinnen und Journalisten kamen den Tätern sehr nahe. Einige führten Interviews, ein Pressefotograf vermittelte zwischen Polizei und Geiselnehmern und ein Kölner Reporter fuhr sogar im Fluchtauto mit. Dieses Vorgehen löste eine heftige Debatte über Medienethik aus. Die Gladbecker Geiselnahme gilt bis heute als wichtiges Beispiel in der Forschung zum Mediensystem. Auch die Polizei stand im Mittelpunkt der Kritik. Fachleute bemängelten fehlende Führung und schlechte Abstimmung zwischen den Einsatzkräften in Nordrhein-Westfalen und Bremen. Dadurch seien Chancen verpasst worden, die Geiseln früher zu befreien. Innenminister Herbert Schnorr blieb dennoch im Amt, während der Bremer Innensenator Bernd Meyer im November 1988 zurücktrat. Täter. Hans-Jürgen Rösner wurde 1957 geboren. Er besuchte eine Förderschule. Als junger Mann verübte er in Gladbeck zahlreiche Raubüberfälle und Einbrüche. Vor der späteren Geiselnahme hatte er insgesamt 11 Jahre im Gefängnis verbracht. Die Polizei suchte nach ihm, seit er Anfang August 1986 nicht aus einem Hafturlaub zurückgekehrt war. Dieter Degowski kam 1956 in Gladbeck zur Welt. Auch er besuchte dort die Förderschule. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit Gelegenheitsarbeiten und Sozialhilfe. Degowski und Rösner waren seit ihrer Schulzeit befreundet. Marion Löblich wurde 1954 geboren. In ihrer Kindheit besuchte sie die Förderschule in Bremen. Zum Zeitpunkt der Tat war sie die Freundin von Rösner. 16. August 1988. Rund 2 Stunden vor der offiziellen Schalteröffnung betraten Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski am Dienstag, den 16. August 1988, gegen 7.55 Uhr die Filiale der Deutschen Bank an der Schwechaterstraße 38 in Gladbeck. Die Bank lag im hinteren Teil eines Atriums des Geschäftszentrums Rentfort Nord. Hinter dem Gebäude führte ein breiter Versorgungsweg entlang. Hochliegende, vergitterte Oberlichter öffneten sich zu diesem Weg. Das Atrium verfügte über zwei weitere überdachte Eingänge. Einer davon lag gegenüber der Bank. Links der Filiale befanden sich kleine Geschäfte. Aus der Schalterhalle heraus konnten die beiden Täter nur einen Teil des Atriums und die beiden überdachten Zugänge einsehen. Der von ihnen aus links gelegene Zugang führte zu dem für den öffentlichen Verkehr gesperrten Versorgungsweg, der rechte direkt zur Straße. Um 8.04 Uhr meldete sich ein Arzt bei der Polizei. Seine Praxis befand sich im ersten Obergeschoss. Er hatte die beiden Männer beim Eindringen beobachtet. Die zuerst eintreffenden Beamten stellten ihren Streifenwagen direkt vor dem zur Straße führenden Eingang ab. Als Degowski und Rösner kurze Zeit später mit etwa 120.000 deutschen Mark aus der Bank treten wollten, sahen sie den Wagen, gingen zurück und nahmen zwei Angestellte als Geiseln. Sie forderten ein Fluchtfahrzeug, Handschellen und Lösegeld. Zur Bekräftigung gaben sie mehrere Schüsse ab. Kurz darauf rief der Fernsehjournalist Hans Meiser vom Sender RTL Plus in der Bank an und führte ein Telefoninterview mit Rösner. Nach langen Verhandlungen erhielten die Geiselnehmer schließlich 300.000 deutsche Mark sowie ein Auto. Mit den beiden Geiseln fuhren sie gegen 21.45 Uhr los. Die Polizei ließ sie zunächst scheinbar entkommen, verfolgte das Fahrzeug jedoch heimlich mit Hilfe eines Peilsenders. Statt die Stadt sofort zu verlassen, hielten die Täter mehrfach an. Sie kauften Reiseproviant und Alkohol. Rösner bestellte bewaffnet eine große Mahlzeit in einer Imbissstube und erwarb Schlaftabletten in einer Apotheke. Aus Sorge, das Fluchtfahrzeug könne manipuliert sein, wollte er ein anderes Auto beschaffen. Mit gezogener Pistole betrat er eine Gaststätte, fand jedoch keinen Besitzer des vor der Tür geparkten Wagens, obwohl Degowski von außen durch die Scheibe schoss. Die beiden zogen sich daraufhin zurück. Vor einer Spielhalle raubten sie schließlich ein neues Auto. Doch auch dieses Fahrzeug wollten sie bald wieder wechseln. An einer Tankstelle auf der Horster Straße nahm Rösner einem Polizisten dessen Dienstwaffe und ein Funkgerät ab. Kurz darauf gerieten sie in eine polizeiliche Falle. Rösner stahl ein auffällig geparktes Auto, das bereits mit einem weiteren Peilsender ausgerüstet war. Bevor sie Gladbeck in Richtung Münster verließen, stieg Rösners Freundin Marion Löblich zu. Von Münster aus fuhren sie über die Autobahn 1 nach Osnabrück, setzten ihre Fahrt über die Autobahn 30 in Richtung Bad Oeynhausen fort und legten an der Raststätte Grönegau bei Melle eine Pause ein. Am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen wechselten sie auf die Autobahn 2 zurück ins Ruhrgebiet. Am Kamner Kreuz nahmen sie erneut die Autobahn 1, diesmal in Richtung Süden nach Hagen. 17. August 1988. Die Täter frühstückten gemeinsam mit ihren Geiseln ungestört in Hagen in Westfalen. Danach fuhren sie über die Autobahn nach Bremen, weil Löblich dort Verwandte hatte. In Bremen-Wegesack betraten Rösner und seine Freundin eine Boutique, um Kleidung zu kaufen. Die Polizei rechnete nun mit einer baldigen Freilassung der Geiseln. Deshalb griff sie nicht ein, als Degowski das Auto kurz verließ und die Geiseln alleine zurückblieben. Als die Täter bemerkten, dass sie verfolgt wurden, kaperten sie am 17. August 1988 gegen 19 Uhr im Bremer Stadtteil Huckelriede einen Bus der Linie 53 der Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft. In dem Fahrzeug saßen 32 Fahrgäste, Kurz darauf gab Rösner vor Journalistinnen und Journalisten eine wirre, fatalistische Erklärung ab. Selbst die beiden Geiseln aus der Bank wurden befragt, während ihnen die Täter eine Pistole an den Kopf hielten. 5 Fahrgäste wurden freigelassen. Mit nun 29 Geiseln setzten Degowski, Rösner und Löblich ihre Flucht auf der Autobahn 1 fort. An der Raststätte Grundbergsee tauschten sie die beiden Bankangestellten gegen 2 Reporterinnen. 2 Polizeibeamte nahmen ohne Befehl aus der Einsatzleitung Rösners Freundin fest, als diese die Toilette aufsuchen wollte. Später erklärten sie, die Frau habe sie bedroht. Rösner und Degowski forderten ihre sofortige Freilassung und drohten, nach 5 Minuten eine Geisel zu erschießen. Die Übergabe verzögerte sich, weil die Festgenommene bereits abtransportiert worden war und der Schlüssel in den Handschellen abgebrochen war. Noch vor Ablauf der Frist schoss Degowski dem 14-jährigen Italiener Emanuele De Giorgi, der seine 9 Jahre alte Schwester schützen wollte, in den Kopf. Die Bremer Polizei hatte keinen Rettungswagen bereitgestellt. Mehr als 15 Minuten vergingen, bis ein Notarzt aus Rothenburg den Jungen versorgen konnte. Anschließend brachte ein Rettungswagen das Kind in das St. Jürgen Krankenhaus in Bremen. Etwa 45 Minuten später konnte dort nur noch der Tod festgestellt werden. Ein späteres Gerichtsurteil stellte fest, dass die Verzögerung nicht ursächlich für das Sterben gewesen sei. Der Bus mit den 3 Entführern und den übrigen Geiseln fuhr danach über die Autobahn 1 und die Autobahn 30 in Richtung Niederlande. Gegen 23.15 Uhr kam der 31 Jahre alte Polizeiobermeister Ingo Hagen ums Leben, als ein Lastkraftwagen auf der Neuenlander Straße in eine Baustelle geriet und frontal mit seinem Streifenwagen zusammenstieß. 2 weitere Polizeibeamte wurden leicht bzw. schwer verletzt. 18. August 1988. Gegen 2.28 Uhr überquerte der Bus die Grenze zu den Niederlanden bei Bad Bentheim. Kurz dahinter, in der Nähe von Oldenzaal, stoppte er. In dieser Nacht sperrte die niederländische Polizei das Gebiet großräumig ab. Niemand durfte näher kommen, damit es keine weiteren Geiselnahmen gab. Ein Reporter aus Essen durchbrach dennoch die Absperrung. Er fuhr mit seinem Personenkraftwagen bis an den Bus heran. Einer der Täter richtete eine Waffe auf ihn, worauf der Journalist fluchtartig das Sperrgebiet verließ. Am frühen Morgen ließen die Entführer 2 Frauen und 3 Kinder frei. Die Polizei in den Niederlanden wollte nicht weiter verhandeln, solange Kinder noch in Gefahr waren. Beim Entgegennehmen einer Plastiktüte löste Rösner versehentlich einen Schuss aus. Die Kugel traf Löblich in den Oberschenkel und verletzte auch den Busfahrer an einer Hand. Es kam zu einem kurzen Schusswechsel mit Polizisten, die sich im nahen Wald verborgen hielten. Degowski zerschoss dabei mehrere rechte Seitenscheiben des Busses. Gegen 6.30 Uhr erhielten die 3 Geiselnehmer ein neues Fluchtfahrzeug. Die deutsche Polizei übergab ihnen eine Limousine der Bayerischen Motorenwerke. Das Auto trug ein niederländisches Kennzeichen, war verwanzt, mit einem Peilsender versehen und konnte per Funk stillgelegt werden. Mit den Geiseln Silke Bischoff und Ines Voitle fuhren Degowski, Rösner und Löblich zurück nach Deutschland. Kurz nach 7 Uhr passierten sie bei Glanerbrug die Grenze bei Gronau, ohne Kontrolle durch Zoll oder Grenzschutz. Weil Löblich verletzt war, vermuteten die Einsatzkräfte einen Stopp in einem Krankenhaus. Darum wurden das Lukas- und das Antonius-Krankenhaus in Gronau gesichert. In den Fluren standen Zivilpolizisten in weißen Kitteln, Draußen suchten bewaffnete Beamte im Gebüsch nach Hinweisen, bis schließlich Entwarnung kam. Die Täter hielten jedoch nicht in Gronau. Sie fuhren über Münster nach Köln. Dort hatte die Feuerwehr in Gronau zwischenzeitlich alle Fahrzeuge vor die Tore gestellt und Spezialeinheiten warteten in den Garagen. Erst nach 11 Uhr brachen diese Kräfte ebenfalls Richtung Köln auf. Auf dem Weg legten die Entführer in Wuppertal einen Halt ein, kauften in einer Apotheke, einer Bäckerei und in einem Fotogeschäft ein und bezahlten mit einem Teil des erbeuteten Geldes. In Köln wollte Rössner, wie er später sagte, den Dom sehen. Am späten Vormittag parkte die Gruppe in der Breiten Straße, einer belebten Fußgängerzone. Zahlreiche Journalistinnen und Journalisten umlagerten das Fahrzeug und führten sogar Live-Interviews, mitten im Gedränge von Passanten. Auch der spätere Fernsehmoderator Frank Plassberg sprach dort mit Rössner. Die Redaktion des Südwestfunks entschied jedoch, das Gespräch nicht auszustrahlen. Der Dortmunder Spezialeinsatzbeamte Rainer Kesting näherte sich mit einem verdeckten Zugriffsteam. Er verwickelte Rössner in ein Gespräch und legte ihm dabei den Arm um den Nacken. Der Plan sah vor, Rössner mit einem Griff außer Gefecht zu setzen, während Kollegen den sogenannten finalen Rettungsschuss auf Degowski abgeben sollten. Degowski saß auf der Rückbank zwischen den Geiseln und hielt Silke Bischoff fast ununterbrochen eine Pistole an den Kopf. Kesting brach den Zugriff ab, weil er ein Disziplinarverfahren befürchtete. Die Einsatzleitung hatte angeordnet, dass sich das Team nur unbewaffnet nähern dürfe. Weder die Journalisten noch die Entführer bemerkten zu diesem Zeitpunkt die Polizei. Einige Reporter boten sich sogar als Wegbegleiter an. Besonders auffällig war Udo Röbel, Reporter des Express und später Chefredakteur der Bild. Er stieg in das Fluchtauto und lotste die Geiselnehmer bis zur nächsten Autobahnauffahrt. Mehrere Medienvertreter folgten dem Wagen im Konvoi. Nach einem kurzen Tankstopp an der Raststätte Siegburg West, bei dem Röbel das Auto verließ, fuhren die Entführer auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Frankfurt am Main. Vor der Ausfahrt Bad Honnef, Linz und nahe der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz hielten sie gegen 13.35 Uhr am Seitenstreifen bei Egidienberg. Beim Anfahren rammte ein gepanzertes Spezialfahrzeug des Kölner Spezialeinsatzkommandos den BMW. Der schwere Mercedes traf das Fluchtauto am linken Hinterrad, nicht wie geplant an der Fahrertür. Der Versuch, den Motor des präparierten BMW per Funk abzuschalten, scheiterte, weil der Sender nicht vor Ort war. Es folgte ein heftiger Schusswechsel. Die Polizei gab insgesamt 62 Schüsse ab. Rössner lag dabei quer über beiden Vordersitzen, löblich suchte im Fußraum des Beifahrersitzes Deckung. Silke Bischoff saß hinter dem Fahrer, Ines Voitle hinter dem Beifahrer. Rössner schoss durch die Vordersitze nach hinten. Degowski war bereits durch einen Kreislaufkollaps körperlich stark geschwächt. Eine Polizeikugel traf Rössner in den linken Oberschenkel und drang bis in die rechte Beckenseite ein. Weil Degowski kaum noch handlungsfähig war und Rössner verletzt, war den Tätern klar, dass ihre Lage aussichtslos war. Sie warfen ihre Waffen aus dem Wagen und ergaben sich. Der Zugriff dauerte etwa 5 Minuten. Die gesamte Geiselnahme endete nach rund 54 Stunden. Die 18-jährige Silke Bischoff starb durch ein Geschoss aus Rössners Revolver. Die Kugel durchschlug ihre Armbanduhr, traf das Herz und blieb im Rücken stecken. Ob Rössner absichtlich feuerte, wurde im späteren Prozess nicht endgültig geklärt. Es ist möglich, dass sich der Schuss während einer Schmerzreaktion löste, als Rössner selbst von der Polizei getroffen wurde. Ines Voitle erlitt eine Verletzung durch eine Polizeikugel, rettete sich aber mit einem Sprung in den Straßengraben, wo Einsatzkräfte sie aufnahmen. Nach dem Ende der Geiselnahme gab es schwere Vorwürfe gegen die Polizei und gegen den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Schnorr. Kritiker meinten, die Verantwortlichen hätten das Drama unbedingt noch auf dem Gebiet des Bundeslandes beenden wollen und dadurch die Geiseln gefährdet. Der Kölner Einsatzleiter Armin Metzler soll seinen Beamten vor dem Zugriff gesagt haben, dass ein Lebensrisiko für die Geiseln letztlich hinzunehmen sei. Das Innenministerium von Rheinland-Pfalz hatte bereits den Bundesgrenzschutz um Unterstützung gebeten und Einheiten der GSG 9 standen auf rheinland-pfälzischer Seite bereit. Der Leiter des Spezialeinsatzkommandos, Schürmann, war darüber jedoch nicht informiert. Gerichtsverfahren und Haft. Die Staatsanwaltschaft warf Rösner und Degowski gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraub sowie Geiselnahme mit Todesfolge vor. Degowski wurde darüber hinaus des Mordes beschuldigt, Rösner des versuchten Mordes. Das Landgericht Essen verurteilte beide Angeklagten am 22. März 1991 zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Bei Rösner ordneten die Richter zusätzlich Sicherungsverwahrung an, da sie ihn als sogenannten Hangtäter einschätzten. Rösners Freundin Marion Löblich erhielt wegen erpresserischen Menschenraubs und Geiselnahme mit Todesfolge eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren. Der Rechtsanwalt Rolf Bossi vertrat alle 3 Angeklagten. Sie traten ihre Haft in Gefängnissen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen an. Hans-Jürgen Rösner. Im Oktober 1999 verlegte die Justizvollzugsanstalt Geldern Rösner in die Justizvollzugsanstalt Düsseldorf in Derendorf. Grund war der Verdacht auf illegale Drogengeschäfte in Geldern. Das Oberlandesgericht Hamm lehnte im Jahr 2004 sein Gesuch auf vorzeitige Entlassung ab. Auch eine Verkürzung der Haftzeit wurde zurückgewiesen. Von 2004 bis 2012 war Rösner in der Justizvollzugsanstalt Bochum untergebracht. Dort erkrankte er an Hepatitis C. Am 25. März 2009 entdeckten Vollzugsbeamte in seiner Einzelzelle 7 Gramm Heroin. Ein Schöffengericht am Amtsgericht Bochum verurteilte ihn im August 2009 wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer zusätzlichen Freiheitsstrafe von 6 Monaten. Im Oktober 2012 kam er in die Justizvollzugsanstalt Rheinbach. 1 Jahr später folgte die Verlegung in die Justizvollzugsanstalt Aachen. Im Oktober 2015 durfte Rösner nach 27 Jahren Haft erstmals für 4 Stunden das Gefängnis verlassen. Die Ausführung erfolgte als begleitete Maßnahme zur Aufrechterhaltung seiner Lebenstüchtigkeit. Als frühester Termin für eine Entlassung kam der 27. Februar 2016 in Betracht. Eine Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung hätte auch die anschließende Sicherungsverwahrung umfasst. Ab November 2017 erhielt Rösner eine Therapie zur Resozialisierung. 2024 befand er sich noch in Haft. Dieter Degowski. Nach der Tat wurde ein Intelligenztest durchgeführt. Er ergab einen Intelligenzquotienten im unteren Normbereich. Degowski galt trotzdem als voll schuldfähig. Seit 1992 saß er in der Justizvollzugsanstalt Werl ein. 2002 lehnte das Oberlandesgericht Hamm seine vorzeitige Entlassung wegen der besonderen Schwere der Schuld ab. Die Haftdauer legte das Gericht auf mindestens 24 Jahre fest. 2008 stellte Degowski ein Gnadengesuch. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers wies es im März 2009 zurück. Trotz verbüßter Mindeststrafe entschied die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Arnsberg im August 2013, dass Degowski vorerst weiter in Haft bleiben müsse. Seit 2014 durfte er das Gefängnis während begleiteter Ausgänge verlassen. Ein Gutachten aus dem August 2016 ließ viele mit seiner baldigen Freilassung rechnen. Am 10. Oktober 2017 wurde bekannt, dass Degowski unter Bewährungsauflagen freikommen und eine neue Identität erhalten sollte. Die Staatsanwaltschaft legte keinen Einspruch ein. Nach fast 30 Jahren Haft wurde Degowski am 15. Februar 2018 entlassen. Kritik an den Medien. Während der Tat verschafften Live-Berichte und Interviews der Medien den Tätern ein bislang ungekanntes öffentliches Podium. Viele Menschen reagierten empört. Beobachter beurteilten das Verhalten der Reporter in Bremen sehr unterschiedlich. In dem Durcheinander erreichten Journalistinnen und Journalisten die Freilassung von 5 Geiseln. Später überzeugten sie den Täter Hans-Joachim Rösner an der Raststätte Grundbergsee, 2 Bankangestellte gehen zu lassen. 2 Reporter nahmen dort den schwer verletzten jungen Emanuele an der Bustür in ihre Obhut und zogen ihn in den Gang der Raststätte. Einer von ihnen hob zuvor den Kopf des Jungen noch einmal so an, dass die Kameras ein deutliches Bild erhielten. Wegen dieses Fehlverhaltens erklärte der Deutsche Presserat am 7. September 1988, dass Geiselnehmer während einer Tat nicht interviewt werden dürfen und eigenmächtige Vermittlungen nicht zu den Aufgaben von Journalistinnen und Journalisten gehören. Der Pressekodex wurde daraufhin erweitert. 20 Jahre nach dem Geiseldrama blickten mehrere Beteiligte in der Süddeutschen Zeitung zurück und sagten, sie bereuten ihr Handeln, weil es den Tätern geholfen habe. Der Moderator Frank Plassberg meinte, aus damaliger Sicht habe er nichts falsch gemacht, heute würde er jedoch anders handeln. Auch der Berliner Tagesspiegel untersuchte das Vorgehen der Medien in einem ausführlichen Beitrag vom 16. August 2018. Eine spätere Zusammenfassung beschrieb das Geschehen so: Die Einsatzkräfte gerieten in einem Katz-und-Maus-Spiel ins Hintertreffen. Die Reporter waren noch näher dran. Sie begleiteten das Fluchtauto und lieferten Bilder von blutüberströmten Geiseln, die mit Pistolen bedroht wurden. Die Sensationslust übertraf alles. Kritik an der Polizei. Die Polizeitaktik löste heftige Kritik aus. 3 Einsatzleitungen in Nordrhein-Westfalen, nämlich in den Städten Recklinghausen und Köln, sowie eine Einsatzleitung in Bremen, sahen sich dem Vorwurf schwerer Organisationsfehler und fehlender psychologischer Sensibilität ausgesetzt. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Schnorr verteidigte das Vorgehen der Polizei. Nach dem Rücktritt des Bremer Innensenators Bernd Mayer wuchs jedoch der Druck auf Schnorr. Ministerpräsident Johannes Rau stärkte ihm den Rücken. Auf Antrag der oppositionellen Christlich-Demokratischen Union musste sich Schnorr im Februar 1989 vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages verantworten. Man warf ihm vor, die Gefahr durch die Geiselnehmer unterschätzt zu haben. Schnorr erwiderte unter anderem, es habe keine falschen Entscheidungen gegeben, sondern lediglich zu wenig richtige. Trotz vieler Rücktrittsforderungen blieb er im Amt. Im Juni 1989 entband das Gremium Schnorr von persönlicher Verantwortung für mögliche Fehler beim Polizeieinsatz. die Staatsanwaltschaft Bochum, lehnte ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ab. Todesopfer. Emanuele De Giorgi war Schüler und 14 Jahre alt. Er kam am 25. Dezember 1973 zur Welt. Beigesetzt wurde er in Sorbo in Italien. Mehr als 25.000 Menschen begleiteten seinen Sarg. Seine Familie kehrte 1988 nach Italien zurück. Silke Bischoff war 18 Jahre alt und befand sich in der Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin am Amtsgericht Bremen. Geboren wurde sie am 9. September 1966. Sie ruht im Familiengrab, in dem auch ihr Großvater Heinrich Bischoff liegt, der 2 Jahre nach der Tat verstarb. Ingo Hagen, Polizeiobermeister und 31 Jahre alt, wurde am 16. Mai 1957 geboren. Auf dem Weg zur Raststätte Grundbergsee stieß sein Einsatzfahrzeug mit einem Lastkraftwagen zusammen. Er starb noch am Unfallort. 2 weitere Polizisten wurden verletzt. Gedenkstätten. An Kilometer 38 der Autobahn 3 erinnert seit 2009 eine Stahlskulptur mit 62 Einschusslöchern an Silke Bischoff. Eine frühere Holzkreuz-Gedenkstätte wurde 2002 entfernt. Ein Antrag 2008 für eine Stele in der Kölner Breite Straße scheiterte. Am Busbahnhof Bremen-Huckelriede steht seit März 2019 eine Granitstele mit den Namen der Opfer und ein Ginkgo-Baum. Ein Quick-Response-Code verweist auf Videos der Einweihung. Politische Aufarbeitung. Der Landtag Nordrhein-Westfalen und die bremische Bürgerschaft setzten 1988 jeweils einen Untersuchungsausschuss ein. Ziel war es, mögliches Fehlverhalten der Behörden aufzuklären. Der Bremer Ausschuss hörte aufgezeichneten Polizeifunk ab. Er sichtete Videomaterial und nicht gesendete Aufnahmen von Radio Bremen. Am Ende kam er zu diesem Urteil. Eine Reihe von organisatorischen Fehlern, Fehleinschätzungen, technischen Pannen, Verstößen gegen Dienstanweisungen und Kommunikationslücken prägten das Geschehen. Einzelne Einsatzkräfte handelten eigenmächtig. Mit fortschreitender Einsatzdauer nahm die Unklarheit über Aufgaben und Zuständigkeiten zu. Martin Thomas bezeichnete die Bremer Polizei dabei als völlig überfordert. Friedhelm Fartmann, damals Vorsitzender der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands im Landtag Nordrhein-Westfalen, sprach 2013 sogar von Staatsversagen. Er sagte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: Wir sind mit der liberalen Innenpolitik im Fall Gladbeck voll vor die Wand gefahren.